Meine Damen und Herren, seit Anfang des Jahres treffe ich mich immer wieder mit vielen Verantwortlichen in der Regierung in einer Runde, die sich mit Energiefragen beschäftigt. Dafür gibt es guten Grund. Die Energiesicherheit ist ein Thema, das unser Land und die ganze Welt gegenwärtig sehr bewegt und lange vor dem Ausbruch des Krieges, den Russland gegen die Ukraine angezettelt hat, haben wir diese Fragen im Blick gehabt und die notwendigen Entscheidungen vorbereitet und getroffen. Wie Sie wissen, sind eine ganze Reihe von Entscheidungen seither getroffen worden. Zum Beispiel, dass wir Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten bauen und Pipelines dazu errichten. Zum Beispiel, dass wir jetzt dafür Sorge tragen, dass die Speicher gefüllt werden mit gesetzlichen Vorgaben, die wir gerade jetzt noch mal weiter präzisieren und wo wir dafür Sorge tragen, dass die Speicher schneller gefüllt werden müssen. Wir haben überhaupt dafür gesorgt, dass es eine solche Verpflichtung gibt. Zum Beispiel dadurch, dass wir entschieden haben, dass die Kohlekraftwerke wieder laufen und uns dadurch in die Lage versetzen, Gas einzusparen. Zum Beispiel dadurch, dass wir entschieden haben, dass für die Transporte von Kohle auf Zügen auch eine Priorität eingeräumt wird und durch viele Sparmaßnahmen, über die sich der Bundesminister für Wirtschaft gestern informiert hat und die wir in der Regierung vorbereitet haben. Heute haben wir uns mit der Zukunft des Unternehmens Uniper beschäftigt und dazu auch wichtige Entscheidungen getroffen. Bevor ich auf diesen konkreten Fall und die Konsequenzen eingehe, will ich aber doch die Prinzipien, nach denen wir handeln, angesichts dieser Herausforderung für unser Land und für Europa und für die ganze Welt sprechen. You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land. Wir sind gemeinsam stark genug, das auch zu schaffen und werden dieses und das nächste Jahr unsere Probleme gemeinsam meistern. Und wir werden alles Erforderliche tun, was getan werden muss, damit das auch gemeinsam gelingt. Und wir werden es so lange tun, wie das erforderlich ist. Das Unternehmen Uniper ist in große Schwierigkeiten geraten. Ein Unternehmen, das von überragender Bedeutung ist für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, für die Energieversorgung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, aber auch vieler Unternehmen. Es hat Gas eingekauft bei vielen, die das ihm zur Verfügung gestellt haben, unter anderem auch bei Gazprom und Russland. Diese Lieferungen sind, wie wir alle wissen, nicht mehr sicher. Dass das möglich ist, hat mich schon im Dezember letzten Jahres bewegt und dazu geführt, dass die von mir eben beschriebene Runde zusammenkommt und heute wieder zusammengetreten ist, um notwendige Entscheidungen zu treffen. Das Gas, das Uniper eingekauft hat und an seine Kunden weiterverkauft, wird teilweise nicht geliefert. Das Unternehmen muss dieses Gas also zu viel höheren Preisen, zu aktuellen Weltmarktpreisen neu beschaffen. Und dadurch entsteht eine schwierige Lage für das Unternehmen, weil es die Preise, die es bezahlt für das Gas, nicht weitergeben kann an seine Kunden und deshalb nicht in der Lage ist, die finanziellen Aufgaben zu bewältigen, ohne dass wir jetzt gemeinsam dem Unternehmen unter die Arme greifen. Wir haben mit den Anteilseignern und der finnischen Regierung, die an dem Anteilseigner beteiligt ist, gesprochen und uns auf eine Lösung verständigt. Die Lösung lautet: Wir werden einsteigen bei Uniper mit 30% am Anteil des Unternehmens. Wir werden die Aktien dieses Unternehmens zum Nennwert kaufen. Das ist gegenwärtig 1,70. Sie wissen, dass der gegenwärtige Börsenkurs über 10 Euro liegt und können sich vorstellen, dass darin ein substanzieller Beitrag der bisherigen Gesellschafter zur Rettung dieses Unternehmens liegt, weil sie gewissermaßen entsprechend mit ihrem Eigentum verwässert werden. Gleichzeitig werden wir Pflichtwandelanleihen zur Verfügung stellen von bis zu 7,7 Milliarden Euro als hybrides Eigenkapital, damit das Unternehmen sicher die Herausforderungen bewältigen kann und die schon bestehende Kreditlinie der KfW von 2 Milliarden auf 9 Milliarden Euro ausweiten. Alle Maßnahmen zusammen werden dazu beitragen, dass das Unternehmen jetzt in der Lage ist, stabil alle notwendigen Investitionsentscheidungen, alle notwendigen Einkaufentscheidungen und auch alle notwendigen Entscheidungen für die Fortführung des Unternehmens zu treffen und stabil in die Zukunft blicken kann. Was wir auch wissen ist, dass die höheren Weltmarktpreise für Energie, ob das nun Kohle oder Öl oder Gas ist, früher oder später bei uns allen bemerkbar werden. Viele haben das hierzulande schon gemerkt. Die Preise sind schon gestiegen, nicht nur an der Tankstelle und bei der Heizölrechnung. Alles wird teurer, wenn man sich zu den heutigen Preisen auf den Weltmärkten bedienen muss. Das wird früher oder später für alle bemerkbar sein. Und deshalb haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Bürgerinnen und Bürger durch diese Zeit zu bringen und sie dabei zu unterstützen. Ich sagte es ja schon, niemand wird alleine in die Zukunft gehen müssen. Wir werden niemanden mit seinen Herausforderungen alleine lassen. 30 Milliarden umfassen die Entlastungspakete, die wir bereits auf den Weg gebracht haben. Und da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen festgelegt, die teilweise jetzt erst greifen. Am populärsten diskutiert sind die Unterstützungsmaßnahmen mit dem 9-Euro-Ticket und den verbilligten Preisen an den Tankstellen durch Steuerverzicht für 3 Monate. Aber wir haben auch zum Beispiel die Belastung des Strompreises mit der EEG-Umlage um über 20 Milliarden Euro reduziert, indem wir das in den Bundeshaushalt übernommen haben, ab dem Beginn des laufenden Monats. Wir haben darüber hinaus entschieden, dass wir steuerliche Entlastung machen. Die Arbeitnehmerpauschale ist angehoben worden, der Grundfreibetrag ist angehoben worden, die Pendlerpauschale ist angehoben worden. Wir haben den Wohngeldbeziehern einen Heizkostenzuschuss gezahlt. Wir haben dafür gesorgt, dass arme Familien besser unterstützt werden, indem 20 Euro mehr pro Monat für ihre Kinder gezahlt werden. Alle Familien haben pro Kind 100 Euro in Aussicht gestellt bekommen und die werden ausgezahlt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Grundsicherung um 200 Euro angehoben wird. Wir haben eine Energiepreispauschale auf den Weg gebracht und wir haben durch dieses gesamte Maßnahmenbündel dazu beigetragen, dass es eine erhebliche Entlastung für viele gibt. Das ist auch richtig so, denn die Belastungen werden ja, wie ich eben geschildert habe, auch dauerhaft für uns alle als Bürgerinnen und Bürger, als Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch als Unternehmen spürbar sein. Und deshalb sind wir uns darüber einig, dass wir auch dauerhaft weitere Entlastungen auf den Weg bringen müssen. Und das wollen wir auch im Zusammenhang mit den Entscheidungen, die wir heute getroffen haben, nochmal unterstreichen. Denn zu den notwendigen Maßnahmen, damit das Unternehmen eine Perspektive hat, gehört auch, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt seine höheren Einkaufspreise auch weitergeben kann. Geplant ist jetzt zum 1.10., vielleicht auch etwas früher schon zum 1.9. Je nachdem, wie viel neu beschafft werden muss, kann das zu einer Erhöhung der Gaspreise um 2 Cent führen, die dann weitergegeben werden. Und je nachdem, wie groß der Haushalt ist, wird das durchaus auch spürbar werden, dann für die einzelnen Haushalte, wenn es um Bürgerinnen und Bürger geht. Das kann schon sein, dass damit nochmal zusätzliche Belastungen verbunden sind, die 200 oder 300 Euro für eine vierköpfige Familie im Jahr betragen können. Deshalb, wie gesagt, bleibt es nicht bei den Entlastungspaketen von 30 Milliarden, sondern wir werden weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Und die Konturen davon haben wir in diesem Zusammenhang schon einmal miteinander besprochen und festgelegt. Das erste ist, es wird zum Anfang des nächsten Jahres eine große Wohngeldreform geben. Darüber sind wir uns in der Regierung einig. Wir wollen den Kreis der berechtigten Haushalte ausweiten, sodass mehr Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner ganz besonders, die auch darauf Ansprüche haben, davon profitieren können. Und wir wollen in diese Wohngeldreform eine Heizkostenpauschale gewissermaßen dauerhaft integrieren. Wir haben uns auch verpflichtet, in dem Zusammenhang für die Studenten etwas zu tun und in ihrem Regime auch Heizkostenzuschüsse mit unterzubringen. Das wird jetzt im Einzelnen diskutiert und vorbereitet. Die zweite große Maßnahme, die auf alle Fälle kommen wird, ist, dass wir uns dazu verpflichten, dass wir die im Koalitionsvertrag von der Regierung auf den Weg vereinbarte Bürgergeldreform definitiv zum 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft setzen werden. Die Einzelheiten werden, wie Sie schon gemerkt haben, jetzt miteinander diskutiert. Aber das ist die Grundlage dafür, dass wir eine substanzielle Entlastung derjenigen, die am wenigsten haben, zustande bringen können und sie besser stellen können. Das wollen wir im Einzelnen auch zustande bringen. Wir werden das definitiv ergänzen, indem wir Maßnahmen, die wir auch schon während der Covid-19-Pandemie ergriffen haben, nochmal neu prüfen. Zum Beispiel, dass wenn Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen Schwierigkeiten haben, durch die plötzlich veränderten Umstände ihre Gas-, Strom- oder Heizrechnung zu bezahlen oder mit ihrer Miete zurechtzukommen, dort ihnen ein rechtlicher Schutz gewährt wird. Das hatten wir schon einmal eingeführt und dazu sind jetzt die zuständigen Ministerien beauftragt, diese Frage im Einzelnen durchdenken und dazu konkrete Vorschläge vorzulegen. Das ist das, was auf alle Fälle geschieht. Es wird ergänzt um viele Maßnahmen, die wir in der konzertierten Aktion diskutieren wollen. Sie wissen genau, dass wir zusammengekommen sind mit den Unternehmensverbänden, mit den Arbeitgebern, mit den Gewerkschaften, mit der Bundesbank, dem Sachverständigenrat, um als Regierung zu diskutieren über das, was wir zu tun haben, damit wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten können, damit wir wirklich wahrmachen können, dass wir hier uns unterhaken und alle gemeinsam handeln. Das nächste Treffen wird Mitte September sein, ist auch schon eingeladen. Und bei diesem Treffen werden wir dann konkreter diskutieren mit all den Beteiligten, was über das hinaus, was ich eben hier skizziert habe, noch zu tun ist. Da gibt es viele konkrete, gute Vorschläge, die dann auch mit dazugehören, dass wir eine gute Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger organisieren können, für das, was für die Zukunft notwendig ist. Und das wird ganz konkret dort beredet. Neben den Maßnahmen, die dort eine Rolle spielen, werden wir erneut das nutzen, was wir jetzt schon an Erfahrung gewonnen haben in einer krisenhaften Situation zur Stabilisierung von Unternehmen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir die Kreditprogramme für Unternehmen bis zu einer gewissen Größenordnung über die KfW absichern, sodass wer jetzt plötzlich hohe Energiepreise hat, vielleicht auch Investitionen tätigen muss, um Energie zu sparen, nicht wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht so einfach in der Lage ist, das tatsächlich auch zu bewältigen. Deshalb werden wir solche Bürgschaftsabsicherungen machen, auch oberhalb von 80%, wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben. Wir werden die Bürgschaftsprogramme über das Jahresende verlängern, die notwendig sind, um in dieser Situation klarzukommen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass wir die Möglichkeiten, die wir geschaffen haben für sehr energieintensive Unternehmen, die jetzt ganz plötzlich mit sehr hohen zusätzlichen Belastungen zu kämpfen haben, die Zuschussprogramme, die wir dort auf den Weg gebracht haben, zu verlängern über den Monat September hinaus. Und wir werden auch Eigenkapitalhilfen, wie wir das jetzt am Fall Uniper ganz konkret durchführen, für die Zukunft für Unternehmen weiter bereitstellen, damit nicht systemrelevante Unternehmen an den Herausforderungen dieser Situation scheitern. Alles zusammen eine umfassende, starke Botschaft, die wir hier aussenden. Und ich will zurückkommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. You'll never walk alone. Wir werden das tun, was erforderlich ist und so lange, wie das notwendig ist. Und wir werden als Land sehr stabil durch die Herausforderungen kommen, die uns angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf den Energiemärkten begegnen. Schönen Dank.
Herr Bundeskanzler, ich hätte ganz gerne gefragt, ob mit dieser Uniper-Rettung jetzt auch ein Modell geschaffen wurde für die Rettung von anderen Gasversorgern. Ist damit dieser Lehman-Effekt, vor dem der Wirtschaftsminister Habeck gewarnt hatte, abgewendet? Und können Sie noch mal genau sagen, bei der Weitergabe der Preise, um welchen Faktor es dabei geht? Also werden die gesamten Gaspreise umgelegt auf die Kunden oder nur ein Teil?
Schönen Dank für die Fragen. Zunächst mal ist jedes Unternehmen ein Einzelfall. Es gibt keine Blaupausen. Aber wir zeigen, dass wir in der Lage sind, uns am Eigenkapital von Unternehmen zu beteiligen, dass wir eine solidarische Vorgehensweise entwickeln können mit den Anteilseignern der Unternehmen, die auch etwas dazu beitragen, dass das Unternehmen durch eine so schwierige Zeit kommt und mit Milliarden entsprechend ihren Beitrag dafür leisten, dass das funktioniert, denn das ist ja mit der Anteilsübernahme verbunden. Das Gleiche gilt übrigens, soweit die Pflichtwandelanleihe in Anspruch genommen werden, bedeutet das ja auch am Ende früher oder später eine höhere Beteiligung des Bundes an den Unternehmen. Was ist das Prinzip? Wir können nicht verhindern, dass wenn neue Verträge abgeschlossen werden müssen, weil die alten ausgelaufen sind, sich die höheren Preise auf den Energiemärkten Stück für Stück durchschlagen. Das wird uns alle als Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen früher oder später treffen. Dafür gibt es keinen wirksamen Schutz. Die Notwendigkeit allerdings, denen zu helfen, die damit nicht klarkommen können, deshalb die bisherigen Entlastungspakete, deshalb auch die Bereitschaft, noch mehr zu tun, mindestens das, was ich eben skizziert habe und noch das dazu, worüber wir uns in der konzertierten Aktion mit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Unternehmen verständigen. Es geht also jetzt um Unternehmen, die Verträge abgeschlossen haben, die gelten über den Kauf von Gas, dass sie weiterverkaufen wollen. Und das Prinzip ist, dass 90% des Differenzpreises zwischen dem Preis, den sie eigentlich zahlen müssten für die nicht bedienten und nicht eingehaltenen Verträge und dem Vertrag dann umgelegt werden auf die Gesamtheit der Verbraucher, Unternehmen, Wirtschaftsbetriebe und eben auch einzelne Bürgerinnen und Bürger, das am Ende mittragen, damit nicht Einzelne, die ja nichts dafür können, dass ihr Lieferant gewissermaßen zufällig Opfer ist der Nichteinhaltung von Verträgen durch Gazprom und Russland, dass das nicht so zufällig trifft. Aber natürlich wird irgendwann mal, wenn überhaupt neue Verträge abzuschließen sind, mit denjenigen, die Kohle, Öl, Gas auf dem Weltmarkt anbieten, das dann auch wirksam werden für die wirtschaftlichen Verhältnisse hierzulande und übrigens in jedem anderen Land der Welt. Ich glaube, ich habe Ihre Fragen beantwortet.
Ja. Mit den 90%, das ist der Anteil, der dann an die Bürger weitergegeben werden darf. Habe ich das richtig verstanden? 90% Differenzpreis.
Des Differenzbetrages wird umgewicht auf die Unternehmen. Das sind ja die Hauptkunden dieser Lieferanten und dann auch die privaten Endverbraucher wie wir alle.
Herr Bundeskanzler, wenn ein Bundeskanzler seinen spärlichen Urlaub unterbricht, dann ist das ja erstmal Alarmstimmung. Und deswegen noch einmal die Frage nach dem Vergleich zur Lehman Brothers Pleite. Ist das jetzt der Punkt, an dem Sie sagen, wenn wir das jetzt nicht verhindern, dann gibt es eine Kettenreaktion und weltweite Auswirkungen? Und eine Frage zur Übergewinnsteuer. Ist das dann nicht auch der Zeitpunkt, wo Firmen doch zur Kasse gebeten werden müssen, die bisher als Kriegsgewinnler erschienen?
Das ist notwendig gewesen, dass wir das Unternehmen Uniper jetzt stabilisieren. Deshalb habe ich das sehr früh gesagt. Auch andere haben sich entsprechend eingelassen, weil das auch zur Beruhigung aller Beteiligten notwendig war, derjenigen, die Finanzbeziehungen mit dem Unternehmen haben, die sich darauf verlassen, dass das Unternehmen seinerseits seine Verpflichtung einhält und dafür sorgt, dass wir alle durch diese Zeit kommen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind etwa 60% des Gasimports werden letztendlich über diesen Händler dann auch in bestimmter Weise in Deutschland organisiert. Das ist ein sehr, sehr großer Batzen. Und deshalb ist es klar, dass man sich vorstellen kann, dass es praktisch kein Unternehmen gegeben hätte, das an dem Ende dieser Lieferketten hängt, das nicht davon betroffen wäre. Und Einzelne hätten vielleicht das gar nicht für sich lösen können. Das Gleiche gilt für uns alle als Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deshalb ist das schon wichtig gewesen, dass immer klar war, dass wir das Unternehmen stabilisieren werden und dass das auch ein großer Kraftakt ist, der erforderlich ist. Aber diesen großen Kraftakt stemmen wir, das haben wir heute entschieden. Wir haben jetzt über die Maßnahmen gesprochen, die wir bereits auf den Weg gebracht haben, über die Maßnahmen, die wir zusätzlich auf den Weg bringen wollen, auf alle Fälle. Ich habe Ihnen die skizziert und wir haben darüber hinaus gesagt, dass natürlich noch vieles weitere zu verhandeln sein wird im Zusammenhang mit der konzertierten Aktion.
Ja, könnten Sie noch mal einmal kurz sagen, ob die Aufspaltungspläne, die ja die finnische Regierung verfolgt hat, ob das jetzt vom Tisch ist? Wenn ich das so richtig lese, bekommt der wohl auch Fortum ein bisschen Geld. Zweite Frage, ist das mit Herrn Lindner alles schon soweit abgesprochen, die Finanzierung dieser neuen Entlastungen?
Ich spreche hier als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und das, was ich hier vorgestellt habe, ist eine gemeinsame Entscheidung der Regierung, über die ich ein vollständiges Einvernehmen habe mit dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister. Das haben wir sehr sorgfältig in den letzten Tagen und Wochen diskutiert. Übrigens immer sehr konstruktiv, weil es ja notwendig war, dass wir hier gemeinsam handeln müssen. Und es ist so, dass wir uns nach Erörterung aller verschiedenen Alternativen, wie man eine Stabilisierung des Unternehmens zustande bekommen kann, für diese entschieden haben, weil sie die plausibelste ist, weil sie die geringsten rechtlichen Schwierigkeiten mit sich bringt und auch eine gute Fortführungsperspektive für das Unternehmen als Ganzes mit sich bringt. Das ist ja auch etwas, worum es geht, denn da geht es ja auch um Beschäftigte, um vieles andere, was eine Rolle spielt für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Uniper leistet Beiträge, einmal indem die Gesellschafter von Uniper leisten einen Beitrag, weil mit dem Einstieg des Bundes ja letztendlich ihre Beteiligung weniger wert wird, weil ihr Anteil ein geringerer wird am gesamten Unternehmen. Das ist ein milliardenschwerer Betrag. Und außerdem ist vereinbart, dass die Kreditlinien und die Garantien, die abgegeben worden sind, weiter bestehen bleiben. Da geht es ungefähr zweimal um 4 Milliarden Euro, also auch durchaus eine Menge Geld.
Herr Bundeskanzler, Sie haben mehrfach gesagt, you'll never walk alone. Ich würde das gerne auf die europäische Ebene einmal transportieren. Was ist der aktuelle Stand in Sachen Solidaritätsabkommen mit Polen? Wann kommt das? Im Winter wäre es ja zu spät, das zu diskutieren. Und dann natürlich die Sorge auch, dass diese aktuelle Gasversorgungskrise sich ausweiten könnte auf andere Energiebereiche. Im Anschluss die Frage, was ist Ihre Reaktion auf den Vorstoß in Polen bei einigen Politikern, dass man AKW in Deutschland pachten könnte? Ist das für Sie eine Option? Danke.
Zunächst mal ist aus meiner Sicht völlig klar, dass die Europäische Union solidarisch handeln muss und ich bin auch sicher wird, wenn es um die Herausforderungen geht. Und die Europäische Kommission hat ja mit Ihrem Vorschlag schon die Richtung vorgegeben. Für uns alle ist es wichtig, dass wir jetzt mit größter Geschwindigkeit darüber nachdenken, wie man insbesondere Gas einsparen kann. Viele sind ja sowieso dabei und haben längst Investitionen geplant. Gut, wenn man sie jetzt vorziehen kann, wenn das möglich ist. Das wäre ein ganz wichtiger Beitrag. Es gibt viele Maßnahmen, über die der Wirtschaftsminister gesprochen hat. Und ich habe eingangs gesagt, dass wir ja schon seit Anfang des Jahres sehr weitreichende, sehr, sehr strategische, sehr substanzielle Entscheidungen getroffen haben, die einerseits die Verbräuche betreffen, indem wir auf zum Beispiel Kohlekraftwerke zurückgreifen, indem wir einspeichern und indem wir andere Importmöglichkeiten für Gas schaffen mit erheblichen Investitionen in die Gasinfrastruktur und mit Gesetzen, die das schnell möglich machen. Wer hätte vor einem Jahr zugestimmt, dass es klappen kann, dass wir Gasimport aus 9 Terminals an der norddeutschen Küste Anfang des nächsten Jahres beginnen werden, innerhalb eines Zeitraums von wenigen Monaten? Das ist schon substanziell, wenn man bedenkt, wie viele Widerstände es in der Vergangenheit gegen solche Entscheidungen gegeben hat. Ich erinnere mich noch an manche Kritik, die mich erreicht hat, als ich vor Jahren das schon einmal vorgeschlagen habe. Und außerdem geht es ja auch um viele rechtliche Veränderungen, die wir auf den Weg gebracht haben. Das ist das, was man gegenwärtig machen kann. Ich glaube, dass wir alle wissen, dass die Herausforderung, vor der wir stehen, eine ist, die sich in diesem und dem nächsten Jahr vor allem stellen wird. Wir sind sehr, sehr früh bewusst gewesen, dass wir was tun müssen. Deshalb sind wir auch sehr gut in der Vorbereitung der Dinge, die man unternehmen muss und glauben, dass man durchkommt. Trotzdem prüfen wir natürlich alle Möglichkeiten immer noch mal neu durch. Also Sie wissen, dass sehr, sehr harte Worst-Case-Szenario-Berechnungen in Auftrag gegeben worden sind. Die schauen wir uns an und wenn daraus etwas zu schließen ist, werden wir daraus auch Schlüsse ziehen. Ansonsten, Solidarität in Europa gilt für alle Mitgliedstaaten und gilt auch unbedingt.
Herr Bundeskanzler, durch Nord Stream 1 fließt wieder russisches Gas. Mich würde interessieren, ob Sie das beruhigt oder ob Sie weiterhin die Unsicherheit sehen, dass die Gaslieferungen aus Russland komplett eingestellt werden. Und im Zusammenhang damit, es hat ja vereinzelt auch Forderungen gegeben, Nord Stream 2 notfalls in Betrieb zu nehmen. Ist das für Sie eine Option oder schließen Sie das aus, zumindest solange es den Krieg in der Ukraine gibt?
Na, es ist doch sehr klar. Es gibt mehrere Pipelines, die Deutschland erreichen. Immer ein Teil der Kapazitäten würde ausreichen, um die Lieferverpflichtung Russlands zu erfüllen. Ob das nun die Pipeline über die Ukraine ist, die Yamal-Pipeline oder Nord Stream 1. Also drei funktionierende Pipelines sind da und es wäre technisch niemals ein Problem, sämtliche Lieferverpflichtungen, die Russland hat, einzuhalten. Und für uns war wichtig, dass, weil so plötzlich im Raum stand, dass der turnusmäßige Wechsel der Turbine, der gar nicht jetzt anstand, sondern jetzt stand die Lieferung an, ein Grund sein könnte für die technischen Gründe, die vorgebrachten Gründe für technische Rahmenbedingungen, die zu einer Reduzierung der Lieferströme führen, nicht stimmt. Deshalb haben wir uns darum bemüht, dass die Turbine auch tatsächlich zu Ende gewartet wird und aus Kanada nach Deutschland, von uns aus nach Russland kommen kann. Sie wissen, es gibt gar kein Erdgasembargo, weder seitens der Europäischen Union noch seitens der G7, aus guten, wohlüberlegten Gründen. Und das ist schon eine bemerkenswerte Botschaft, dass die jahrzehntelange Behauptung, egal was ist, ob es gute oder schlechte Zeiten sind, die vereinbarten Gasflüsse werden immer stattfinden, jetzt nun gar nicht so stimmt. Technische Gründe sind an vielen Stellen vorgebracht worden, nicht nur bei der Nord Stream 1 Pipeline. Und sie sind, wenn man da tiefer reingeht, genauso wenig überzeugend wie diejenigen, die uns begegnet sind. Deshalb fahren wir lieber Nummer sicher. Und deshalb haben wir uns sehr klar entschieden, dass wir rechtzeitig anfangen, Strukturen zu bauen, mit denen wir auch anderswoher Gas importieren können und rechtzeitig Maßnahmen zu treffen, den Gasverbrauch zu reduzieren. Zum Beispiel durch das Wiederanfahren von Kohlekraftwerken und zum Beispiel durch das Aufbauen einer Speicherreserve. So ein Gesetz hat ja in der Vergangenheit nicht existiert. Das haben wir jetzt neu gemacht, aus gutem Grund. Weil wir wissen, es wird nicht sicherer, als es jetzt ist. Man kann nicht sich fest auf etwas verlassen, als ein Vertrag wird nicht sicher eingehalten, nur weil er 5-mal unterschrieben ist. Und darauf bereiten wir uns besser vor. Natürlich wäre es gut, es käme anders und es würde einfach geliefert.
Herr Bundeskanzler, uns würde interessieren, inwiefern stellen Sie sicher, dass bei Uniper nicht nur die Steuerzahler am Ende bezahlen, sondern auch die Anteilseigner?
Die Frage ist eigentlich durch das Konzept beantwortet, das wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Wir haben ja gesagt, dass wir uns am Eigenkapital des Unternehmens beteiligen. Wir werden 30% der Anteile übernehmen. Die kaufen wir zum Wert von 1,70 Euro. Das ist der Nennbetrag. Wenn Sie mal gucken in die Börsenkurse, das schwankt natürlich jetzt auch wegen unserer Entscheidung gerade alle ein bisschen, aber die sind, glaube ich, alle über 10 Euro gegenwärtig. Das ist, wenn Sie das mal zusammenrechnen, schon ein milliardenschwerer Beitrag der Eigentümer von Uniper zur Sanierung ihrer eigenen Gesellschaft. Und natürlich glauben wir, dass mit den Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, das Unternehmen so stabilisiert ist, dass es auch seine Verpflichtung aus diesen Verträgen früher oder später so erfüllen kann, dass das für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch gut ausgeht. Ich habe ja auch in anderer Funktion solche Dinge schon einmal auf den Weg gebracht, während der großen Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise wegen der Covid-19-Pandemie. Und das ist ja auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler meistens eine Erfolgsgeschichte. Und wir hoffen natürlich für das Unternehmen und für uns alle, dass es hier wieder so wird.
Herr Bundeskanzler, Sie sagten vorhin, die konzertierte Aktion soll Mitte September über weitere Entlastungsmaßnahmen beraten. Jetzt gibt es ja die von Ihnen angesprochenen Entlastungsmaßnahmen, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, die aber schon Ende August auslaufen. Denkt die Ampelkoalition darüber nach, diese Maßnahmen zu verlängern, möglicherweise auch direkt im Anschluss, oder schließen Sie das aus? Und die zweite Frage ist, es wird in Bayern ja intensiv darüber diskutiert, ob das Atomkraftwerk Isar 2 möglicherweise im Streckbetrieb 6 Monate länger laufen können soll. Wie ist da Ihre Haltung? Wäre das eine Option, wenn es zu Engpässen in Bayern kommt?
Zunächst mal, was die konkreten Maßnahmen betrifft, war von vornherein gesagt, dass die Maßnahme, die sich mit dem 9-Euro-Ticket verbindet und die Maßnahme, die sich mit dem weitgehenden einem großen Steuerverzicht im Zusammenhang mit den Preisen an den Tankstellen verbindet, jeweils auf 3 Monate befristet sein sollen. So ein bisschen haben die natürlich die Diskussion bestimmt. Und dann ist ganz unbemerkt geblieben, was wir alles an vielen, vielen anderen Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen gleichzeitig auf den Weg gebracht haben. Ein paar der Maßnahmen und gar nicht alle habe ich vorhin noch einmal wiedergegeben. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das nicht nur durch Wiedergabe und Erzählen sich auch rumspricht, sondern dass allmählich die Leute das auch merken. Die 20 Euro für die Kinder aus armen Familien kommen an, die 100 Euro für alle Familien kommen an, der Heizkostenzuschuss wird ausgezahlt. Man merkt tatsächlich, dass die EEG-Umlage nicht mehr auf dem Strompreis ist. Die 20 Milliarden sind jetzt eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. die steuerlichen Entlastungen beim Grundfreibetrag bei der Arbeitnehmerpauschale sind ja für immer. Also da sind ja viele Maßnahmen ergriffen worden, die sich Stück für Stück auswirken. Und diese beiden Maßnahmen waren aber von vornherein zeitlich befristet. Sie sollten das Gesamtbudget diesen Jahres entlasten. Aber weil wir ja nun sehr genau wissen, dass die Weltmärkte uns höhere Energiepreise für längere Zeit bescheren werden, wird es so sein, dass wir auch dauerhaft was machen müssen. Und das geht dann darüber hinaus. Und dazu dient die konzertierte Aktion, um das im Einzelnen besprechen. Aber wir werden auch Dinge daneben veranlassen. Und ich habe eben deshalb gesagt, ganz wichtig wird sein, dass tatsächlich das Bürgergeld zum 1. Januar 2023 kommt, dass wir ein umfassend ausgeweitetes, modernisiertes Wohngeld sehr zielgenau für diejenigen, die wenig Geld verdienen als Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, als Rentner und Rentner zur Verfügung stellen und dass das auch hilft. Was die Frage betrifft der Energiesicherheit, haben wir ja Entscheidungen getroffen, die dazu beitragen, dass wir weniger Gas verbrauchen, indem wir zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder anfahren, entsprechend der gesetzlichen Regelung, die wir haben, und damit Energie unmittelbar sparen. Die Maßnahmen, die wir ansonsten ergreifen, sollen ja auch dazu beitragen, dass die Nachfrage etwas nachlässt und dadurch etwas entsteht. Die Stromproduktion, nur darum geht es ja bei der von Ihnen gestellten Frage, und nur ein ganz kleiner Teil der Stromproduktion, ist etwas, das wir ständig neu rechnen. Und ich habe eben schon berichtet, dass der Bundesminister für Wirtschaft und Klima ja eine verschärfte Worst-Case-Szenario-Berechnung in Auftrag gegeben hat. Die gucken wir uns mal an.
Ja, Bundeskanzler, noch mal eine Verständnisfrage. Sie sagten vorhin, 200 bis 300 Euro pro Jahr mehr für Haushalte müsste man mitrechnen in einigen Fällen. Ist das jetzt praktisch, Sie können ausschließen, dass diese Horrorszenarien eintreten, dass es dreifach oder vierfach Preiserhöhungen für Konsumenten geben wird, dank der Maßnahmen der Bundesregierung, die jetzt kommen? Und dann ganz kurz noch mal zu dem Lehman Brothers Moment-Frage, ist das jetzt, Sie sagten ja mehrfach, you never walk alone, ist das sozusagen jetzt dieser whatever it takes Moment für den Energiesektor, den Sie hier gerade verkündet haben? Also dass Sie praktisch alles sicherstellen werden, damit keine dieser großen Energieunternehmen zusammenbrechen?
Ich finde, dass es sehr klug war, was Mario Draghi seinerzeit formuliert hatte. Und ja auch dazu beigetragen hat, dass ganz viele schon verstanden haben, dass das eine schwierige Zeit ist, aber dass sie sich darauf verlassen können, dass diejenigen, die Verantwortung haben, das Notwendige tun werden. Und genau so ist es jetzt auch. Wir werden alles Erforderliche tun, damit wir gemeinsam als Land, als Unternehmen, als Bürgerinnen und Bürger durch diese Situation kommen, damit niemand vor eine für ihn selbst oder sie selbst unlösbare Situation gestellt wird. Das ist schon etwas, wo man sich unterhaken muss und solidarisch sein muss. Das hat Wirkung für die eigene Sicherheit, aber das hat natürlich auch Wirkung für unser ganzes Land. Denn wir werden das ja auch bewältigen, egal wie es kommt. Was Ihnen keiner hier seriös sagen kann, ist, wie sich die Preise für Energie auf den Weltmärkten entwickeln werden. Das hängt von den Angeboten ab, das hängt von der Dauer des von Russland angezettelten Krieges gegen die Ukraine ab, das hängt von vielen anderen Faktoren ab, die wir nicht alleine beeinflussen können. Was wir aber versucht haben hinzukriegen, ist, dass wir so viel sparen, auch zum Beispiel durch das Wiederanlaufen von Kraftwerken, die wir eigentlich abgeschaltet haben im Bereich der Kohle, dass wir Vorsorge treffen durch Speicherung in den Gasspeichern unserer Republik mit gesetzlichen Vorgaben, die wir jetzt noch mal anschärfen auf 75% zum 1. September und dann weiteren Steigungsraten in den Folgemonaten, sodass wir die so voll wie möglich kriegen. Und dann natürlich durch den schon beschriebenen Bau von neuen Importinfrastrukturen, die uns in die Lage versetzen, Gas zu kaufen. Das wird natürlich nicht billig werden, aber es ist ja die erste Frage, haben wir genug? Ausreichend zumindest, dass wir gut durch die Zeiten kommen für uns alle. Und zweitens können wir das wirtschaftlich bewältigen. Und gerade wenn es um das wirtschaftliche Bewältigen geht, müssen wir denjenigen helfen, die in die Klemme kommen durch diese Situation. Darüber sind wir uns als Regierung auch einig. Aber wie hoch das im Einzelnen sein wird, das kann niemand sagen. Ich habe gesagt, je nachdem, Und da muss man ganz vorsichtig sein, wie viel Gas gekauft werden muss, das teurer ist als das, was mal die Grundlage der Vertragsberechnung war, wird sich das auswirken. Das kann 2 Cent sein für die Kilowattstunde Gas. Das kann aber auch ein höherer Betrag sein. Wenn es ganz gut kommt, könnte es sogar weniger sein. Da wage ich aber nicht dran zu glauben. Und das, was wir verhindern, ist, dass Einzelne die ganze Wucht spüren, sondern dass wir das auf unsere gemeinsamen Schultern verteilen. Und dadurch, dass etwas weniger wird, und das kann eben 200, das kann 300 Euro sein pro Jahr, das hängt ein bisschen davon ab, wie es kommt. Und das werden wir nicht alleine bestimmen. Aber dass man vor eine unlösbare Situation gestellt wird, das wollen wir auf alle Fälle verhindern durch diese Maßnahmen, die das Unternehmen stabilisieren, durch diese Umlage und dadurch, dass wir gleichzeitig aber auch zusätzlich zu den bereits getroffenen Maßnahmen weitere Entlastungsmaßnahmen in den Blick nehmen, in der konzertierten Aktion und in der Konzeption, die ich eben dargestellt habe.
Gajasan von der Financial Times. Herr Bundeskanzler, ich würde gerne zurück zu diesem Vorschlag der Europäischen Kommission zurückkommen. Also die spanische zur Gasreduzierung, Gasverbrauchsreduzierung. Die spanische Ministerin Teresa Ribera hat empört darauf reagiert und gesagt, dass wir Spanier im Gegensatz zu anderen Ländern in Sachen Energieverbrauch nicht über unsere Verhältnisse gelebt haben. Es stellt sich die Frage, warum müssten Spanier und Portugiesen Opfer bringen für die energiepolitischen Fehler Deutschlands? Danke.
Meine Sicht ist, dass wir alle vor große Herausforderungen gestellt werden. Kein Land kann sagen, dass es nicht berührt wird von den steigenden Energiepreisen, die weltweit eine Rolle spielen, und natürlich von den Herausforderungen, die sich im Hinblick auf Gas geben. Die Kommission hat, wenn ich das richtig sehe, ihren Vorschlag ja auch so entwickelt, dass er differenziert im Hinblick darauf, ob man, also wie die Verbräuche sind, im Hinblick darauf, welche Importstrukturen man hat und ob das überhaupt weitergegeben werden kann, ganz besonders für Inseln und Halbinseln, wenn ich das so sagen darf. Und insofern ist das ja auch sehr, also der Versuch, da ausgewogen vorzugehen. Ich sehe den Diskussionen ganz zuversichtlich entgegen. Da wird es, glaube ich, genügend gemeinschaftliche Solidarität geben. Und ich glaube, wer hierzulande, aber auch andernorts glaubt, dass es keinen Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Gasverbräuche reduzieren kann, der ist irgendwie, der lebt auf einem anderen woanders. Also das ist die gleiche Welt, in der wir sind, und das ist ein weltumspannendes Problem, insofern keines einzelner Länder.
Julian Eug vom Handelsblatt. Herr Bundeskanzler, noch mal kurz zu Uniper. Inwieweit ist geplant, mit dem Einstieg des Bundes auch operativ in das Geschäft einzugreifen, insbesondere mit Blick auf den Aufsichtsrat? Und eine zweite Frage zu den Entlastungen, die Sie in Aussicht gestellt haben und die noch verhandelt werden. Inwieweit glauben Sie, dass das mit der Schuldenbremse weiter vereinbar sein wird? Danke.
Was die erste Frage betrifft, wir wollen nicht als Staat Unternehmer werden. Natürlich werden wir, wenn wir irgendwo beteiligt sind, ein bisschen Obacht geben, dass mit unserem Geld ordentlich umgegangen wird, wie wir das auch anderswo machen. Aber das ist jetzt nicht die Perspektive, die wir da verfolgen. Wir werden auch, also die Idee hinter allem ist auch, dass es auch nicht dabei bleiben muss, dass wir da drin sind. Aber jetzt ist das erstmal eine starke Stabilisierung des Unternehmens. Und für alle, die da viele Fragen hatten, empfehle ich einen Blick ins Archiv. Die Debatten, die wir um einen anderen größeren Einstieg in ein Unternehmen geführt haben, wo ich die gleichen Antworten gegeben habe, und hinterher hat sich alles als wahr herausgestellt in Bezug auf die weitere Entwicklung. Also kann man vielleicht die Perspektive verfolgen, dass wir da einem Trend folgen, den wir schon mal richtig auf den Weg gebracht haben. Im Übrigen ist es so, dass wir bei den Dingen, die wir hier miteinander diskutieren, davon ausgehen, dass wir die Finanzierungsspielräume haben, die wir dazu brauchen. Schönen Dank.